Leute am Sonntag. Sina Peschke trifft Guido Kanz. Viel Genuss und gute Unterhaltung wünscht Dallmayr Café. Unser Herz schlägt pro Domo.
Schönen guten Morgen, Guido.
Guten Morgen.
Endlich bist du da.
Wo war ich schon mal angesagt? Erwartet?
Nein. Eigentlich muss man es ja umgekehrt sagen, weil wenn man dich treffen will, muss man nach Köln kommen.
Ja, ich bin ja leider auch immer viel unterwegs und beschäftigt, deswegen. Ja. Aber so kommt man eben auch mal raus. Das ist ja auch
also
ganz gut.
Für mich jetzt.
Ja, genau.
Was ich dir auch noch sagen will, ist, für mich ist für dich kein Weg so zu weit.
Ah, das ist
ich möchte es nur noch, mal betonen. Mhm. Ja?
Danke.
So, Guido, zwei Hammergeschichten. Du bist 50 geworden und du hast ein Buch geschrieben. Das alles wollen wir heute besprechen.
Ja.
Brauchst du noch was, um ruhig zu werden? Oder hast du schon Red Bull?
Naja,
ist das dein Ernst?
Ja, ich trinke keinen Kaffee und deswegen habe ich jetzt gedacht, kann ich ja morgens ruhig mal so ein Energy-Drink.
Ja.
Das ist ja in meinem Alter schon, ne? Da muss man ja ein bisschen nachhelfen. Also, ja.
Genau, was gibt's noch so an Energy-Drinks? Flying Horse.
Gibt es ja auch, muss auch ganz toll sein. Da gibt es ganz tolle noch andere Getränke. Ich neige aber zu diesem, ja.
Okay. Guido, es gab eigentlich zwei Gründe für mich, dich zu treffen. Erstens. Du bist am 19. August 50 geworden.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Hast du ein Problem?
Mit den 50?
Mhm.
Nein.
Wenn auch nur ein kleines, du kannst es mir sagen.
Nein. Problem habe ich gar nicht, weil das ist ja, wäre ja Quatsch. Ne? Also lässt sich nicht aufhalten. Von daher alles gut. Und ich fühle mich auch noch eigentlich nicht so wie 50. So 48,5 gefühlt. Das einzige Problem, was ich habe, sind Haare. Irgendwann habe ich ein langes Haar an meinem rechten Ohr gesehen. Und das ist seitdem also schon so eine Problemzone. Da gucke ich andauernd hektisch, ob da nicht irgendwelche Haare an Körperstellen wachsen, die ich gar nicht haben will.
Und das ist erst der Anfang, nur mal so.
Das ist das Problem wahrscheinlich, ja.
Aber ansonsten hast du ja mit grauen Haaren zum Beispiel wahrscheinlich nicht so das Problem.
Ich weiß es nicht. Ich färbe ja konsequent seit 1997 meine Haare alle 4 Wochen. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass ich dann irgendwann übergehe, sollten die dann grau werden, dass man einfach dann, der Farbton ist ja dann so ähnlich, hell.
Es wird keiner merken.
Es merkt keiner. Das ist der Trick einfach. Ich ziehe das jetzt gnadenlos durch.
Was hast du dir selbst geschenkt?
Ich habe mir selbst eine Wanderung über die Alpen geschenkt.
Alleine bist du so? Nein,
mit Familie und wir sind gelaufen vom Allgäu nach Meran, den Fernwanderweg E5.
Sehr schön.
Und das war eine Sache, die ich immer schon mal machen wollte und habe gedacht, das könntest du dir mal zum 50. schenken.
Freut sich deine Familie genauso drüber wie du, oder?
Das weiß ich gar nicht.
So,
also es gab immer schwere Tage für alle Beteiligten, aber ich glaube, ich bin der es zumindest am meisten gewollt hat, sagen wir mal so.
Dann hast du dir ja noch was geschenkt. Du kannst es ruhig sagen. Wahrscheinlich das Buch, oder?
Ja, das ist immer ein Geschenk. Das ist mein viertes Buch mittlerweile. Ich habe mein erstes Buch geschrieben 2006 zur Fußball-Weltmeisterschaft. Habe dann ein Klugscheißer-Buch geschrieben, ganz schön clever. Und habe dann auch noch mich auf die Suche nach dem deutschen Humor begeben. Und jetzt war die Zeit der Abrechnung einer Biografie, die da heißt mit Bauchgefühl und Gottvertrauen mein Leben von 1971 bis 20.15 Uhr.
Was für ein Titel?
Ich finde den gut, weil der einfach mein Leben super beschreibt.
Mhm.
Also Bauchgefühl habe ich wirklich sehr gutes. Ich weiß nicht warum, aber auf meinen Bauch kann ich mich verlassen. Es war eigentlich immer so, wenn ich irgendwas gemacht habe im Vorfeld und dachte, ob das gut ist, dann war es meistens auch nicht so die richtige Entscheidung. Und der liebe Gott passt auf jeden Fall auf mich auf, da bin ich mir sehr sicher.
Du bist gläubig?
Ja. Und es gibt jemanden, der mich ab und zu auch mal schubst, da glaube ich dran. Und 71 geboren und 20.15 Uhr war natürlich immer der Traum samstags abends. Und das habe ich ja auch schon geschafft.
Und zum Glück haben wir heute genügend Zeit, um mal zu gucken, was da alles drinsteht.
Mhm.
Machen wir dann im Laufe der Sendung. Wie viele Seiten für 50 Jahre?
Es sind, glaube ich, insgesamt 256 Seiten geworden. Also kann man ja dann kurz ausrechnen. Sagen wir mal grob über den Daumen pro Lebensjahr 50 Seiten. Fünf Seiten, Entschuldigung. Ich bin ja selber schon. Gottes Willen.
Das ist Energy.
Das ist die Getränke.
Du bist du bist der launigste Gesprächspartner am roten Teppich.
Boah, Vielleicht sollten wir das aufschreiben.
Ja, dir muss man nichts aus der Nase ziehen.
Also wir haben uns getroffen.
Wir haben uns getroffen.
Natürlich. Siehst du?
Ja? Ja. Genau. Und zwar war das beim letzten Bambi.
In Baden-Baden.
Im herrlichen Baden-Baden. Mhm. Und nicht nur da, sondern auch nochmal bei der goldenen Kamera bist du mir fürs Mikro gelaufen. Erstens mal, du bist pünktlich.
Stimmt.
Du kommst nicht auf den letzten Drücker.
Richtig.
Und wenn du kommst, dann können wir anfangen.
Das ist gut. Finde ich gut. Der Name wahrscheinlich. Hier sitzt ja... Darf ich das sagen?
Sonst ja, klar,
noch ein Guido, ja. Der ja gerade auch Fotos macht. Also der Name Guido birgt schon oder steht für Qualität.
Du kannst Smalltalk.
Das weiß ich nicht.
Doch,
ich glaube, ich muss mich nicht verstellen. Das ist wahrscheinlich ist das Gesamtkonzept mein ganzes Leben begleitet, dass ich irgendwie gut gelaunt bin und wahrscheinlich dafür vorgesehen bin, muss man sagen, Leute zu unterhalten. Das ist so mein Eindruck. Das war immer, in der Schule war das so. Mhm. Und ich habe immer irgendwie viel Quatsch natürlich auch erzählt, war auch nervig und anstrengend, auch für meine Familie mit Sicherheit. Aber irgendwie liegt das in den Genen. Ich weiß nicht warum.
Ich wollte dir nur noch mal sagen, dass man bei dir einfach nur das Mikrofon hinhalten muss. Man muss gar keine Frage stellen.
Ja, das ist peinlich. Das ist ja schon eher peinlich.
Oh Gott, nein, aber so ist es. Also mir gefällt's.
Ja gut, dann ist
ja,
gut.
Dann ist gut. Das alles ist alles, was
mir dich immer.
So, ich falle jetzt auch gleich mal mit der Tür ins Haus.
Ja. Finde ich gut.
Du hörst auf mit Verstehen Sie Spaß. Mhm. Was ist passiert?
Corona ist passiert. Mein 50. Geburtstag stand vor der Tür. Du bist ja gerade mit der Tür reingefallen. Mhm. Und ich habe natürlich schon überlegt, wo geht denn die Reise hin? Was will ich denn überhaupt noch? Ich mache das jetzt ja noch bis Ende des Jahres. Die letzte Sendung wird dann am 18. Dezember sein. Und da wird man natürlich nochmal schön Danke sagen und Tschüss sagen. Aber ich habe gesagt, okay, dann machst du das 12 Jahre. Als ich das angefangen habe, 2009 habe ich übernommen von Frank Elstner, haben mir viele abgeraten, haben gesagt, mein, das machst du, verstehen Sie Spaß und um Gottes Willen. Und dann noch nach Elstner, was sind denn das für Schuhe? Und mal sehen, die Sendung gibt's jetzt schon so lange, dass du dich das traust. Und ich habe gesagt, nein, das ist eine Riesenchance. Ich kenne das Format. Natürlich mache ich das, ja logisch. Ja, und jetzt sind es 12 Jahre geworden. Also in der Zeit, mein Sohn kennt mich ja, mein Sohn ist 2010 auf die Welt gekommen, da habe ich auch Verstehen Sie Spaß übernommen, der kennt mich nur als Verstehen Sie Spaß Moderator. Aber es muss ja irgendwie auch nochmal was Neues kommen. Mhm. Ich bin super fein, das ist ein tolles Team, ich habe aber auch schon echt ganz viele Leute mehrfach reingelegt und möchte das jetzt übergeben, wenn es erfolgreich ist, das ist es. Und danach kommt sicherlich was anderes.
Also ist das jetzt Zufall, Lebenskrise, Bauchgefühl oder hast du einfach nur die Nase voll davon, dass jeder, den du begegnest, denkt, er wird verarscht?
Also Lebenskrise auf gar keinen Fall. Das Bauchgefühl sagt mir, dass es auch Zeit ist, mal nochmal was anderes zu machen. Und ich glaube, dass natürlich da diese 50 trotzdem mit reinspielt, weil man dann sagt, okay, wo stehst du denn jetzt gerade? Was willst du eigentlich nochmal machen? Mhm. Ja. Und es gibt noch ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren möchte. Und ich möchte auch nicht nur darauf festgelegt sein und werden. Das ist eine Sache.
Was willst du denn noch machen?
Ich habe mich dafür immer interessiert, zum Beispiel Sport. Ich mache mein Leben lang Sport, habe immer Fußball gespielt im Verein und Fahrrad und gehe Skifahren und mache und bin Marathon gelaufen und all sowas. Habe aber nie beruflich mit Sport zu tun gehabt. Ja, das würde ich aber immer gerne mal machen. Und habe gesagt, okay, vielleicht probierst du das mal aus, vielleicht gibt's die Chance. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich möchte mir hinterher nie den Vorwurf machen, naja, das wolltest du ja immer mal machen, hast du aber nie. Von daher bin ich mit allem super fein und glaube, dass das Leben noch ein paar Überraschungen für mich bereithält und die kommen ja.
Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass du so ein Typ bist, der erstmal eine Entscheidung trifft, ohne zu wissen, wie es weitergeht? Oder hast du schon was im Petto?
Nein, habe ich noch nicht, definitiv nicht. Mhm. Auch da sagt mein Bauch mir, dass da wird schon was kommen.
Und wie kommt das zu Hause an, dass du den ganzen Tag da bist?
Mein Sohn freut sich. Der hat gesagt, Papa, das ist ja toll, dass du viel zu Hause bist. Und meine Frau, vielleicht hat die mich angelogen, findet das auch ganz gut. Ich selber merke natürlich, dass ich Bock habe, auf die Bühne zu gehen und vor eine Kamera und vor Leuten auch. Ich meine, das ist ja in der letzten Zeit auch im Studio. Ja, da waren Kameraleute, aber kein Publikum. Wir haben normalerweise bei Verstehen Sie Spaß bis zu 1000 Zuschauern. Das war ohne, also da freue ich mich schon drauf. Und gerade jemand, der sich mit Humor beschäftigt, so wie ich mein Leben lang, ist jemand, der vom Timing lebt. Timing ist nur dann gut, wenn man auch Leute hat, die lachen, die klatschen, die reagieren.
Um nochmal zurückzukommen auf Verstehen Sie Spaß.
Ja.
Man macht sich ja damit nicht nur Freunde.
Ja,
gibt es jemanden, der dir irgendwas übel nimmt, der dir jetzt noch zu knabbern hat mit deinen Späßen?
Ja, na klar, da gibt es natürlich ganz viele. Ja, Paul Panzer, den ich vor, ich weiß gar nicht, schon Ewigkeiten reingelegt habe, da war ich wirklich kurz vor einer Ohrfeige. Also da war das erste Mal, wo ich wirklich dachte, oh, jetzt gleich knallt's. Ich hatte auch meine Hände hinterm Rücken und es gab Handschellen, also ich konnte mich auch nicht wehren. Der war stinkesauer und hat immer gesagt, kannst, du bist fällig. Irgendwann bist du fällig.
Ist der nachtragend?
Er war ein bisschen nachtragend, ja. Und es gibt natürlich einige Kollegen, die im ersten Moment sauer sind, aber dann froh sind, dass die Situation vorbei ist. So Leute wie Johannes B. Kerner, der dann zu mir gesagt hat, aber du bist damit einverstanden, dass es irgendwann eine Revanche gibt. Ich sage, Johannes, gib alles. Ich kenne mich ganz gut aus in dem Metier, aber wenn du es schaffst, da bin ich Sportler. Aber so richtig böse hoffe ich nicht, weil, naja, also wir machen eine Familienunterhaltungssendung und da geht es nicht darum, Leute schlecht aussehen zu lassen, sondern dass die Zuschauer Spaß haben. Die Situation, wenn ich auftauche, ist vorbei. Das ist das Gute, ja, es ist eine große Erleichterung da. Und Everybody's Darling kann man nicht. Das habe ich früher gedacht, das geht sowieso nicht. Und vielleicht ist mir auch jemand böse, ich hoffe nicht.
Was war denn für dich so die beste Nummer an sich?
Oh, schwierig. Es gibt Unterschiede. Also es gibt natürlich Sachen, die super geklappt haben. Wir haben jetzt in der Juli-Sendung, war es ja zu sehen, Oliver Pocher reingelegt und da haben wir sehr lange darauf hingearbeitet. Auch Corona-bedingt, es gab zwei Ideen, die auch schon wirklich geplant waren, die wir aber dann absagen mussten, weil sie nicht durchführbar waren. Und das war dann mehr oder minder dann Idee Nummer 3. Und da der Olli auch Erfahrung mit versteckter Kamera hat und natürlich jemand ist, der auch schlau ist, haben wir wirklich lange darauf hingefiebert und gearbeitet. Und es hat super geklappt, in einem eher so ein Kammerspielartig bei einem Abendessen. Seine Frau als Lockvogel und sein Schwager. Super. Also das sind Sachen, die ich deswegen sehr gerne gucke. Einer meiner Lieblingsfilme ist Grillen in der Sauna. Ein Film mit unserem großartigen Lockvogel Klaus Sommerfeld, der in einem Hotel in Österreich auf diesen Saunaofen anfängt, Würstel draufzulegen und auch sich die Zähne zu putzen in der Sauna. Und natürlich die Leute alle schockiert sind, was er da macht. Aber Klaus Sommerfeld ist in der Beziehung wirklich großartig, gnadenlos nicht aus der Ruhe zu bringen. Und den finde ich puppenlustig. Aber es kommen immer wieder neue Filme, die toll sind.
Wenn ich vielleicht auch was dazu sagen darf.
Immer gerne.
Meine Kindheitserinnerung.
Ja.
Da waren wir beide noch ganz klein. Mhm. Ja, da saßt du wahrscheinlich genauso vorm Fernseher wie ich.
Auf jeden Fall.
Kurt Felix, Verstehen Sie Spaß?
Ja.
Der Softeisautomat. Ich bin seitdem auf der Suche,
ja,
dass ich mal so ein Ding erwische. Wir müssen es vielleicht mal erklären. Das war wahrscheinlich in den 70er Jahren oder
nee,
was?
Nee, das war in den 80er Jahren. Anfang der 80er Jahre.
Erklär du es, komm.
Ein Automat, an dem man sich selber Eis zapfen konnte, so ein eben Softeis, und der aber dann nicht mehr aufhörte. Und die Leute standen da und wollten aber dieses Eis, eine ganz komische Reaktion, aber die hat, glaube ich, jeder. Man will das Eis nicht auf den Boden fallen lassen, sondern versucht dann irgendwann.
Der hörte nicht auf.
Der hörte nicht auf. Mit beiden Händen dieses Eis zu balancieren und zusammen zu kneten, damit das irgendwie hält. Das ist natürlich ein Film, der klar ist, ja, da muss man nichts erklären, das ist logisch, man sieht das, versteht das und lacht, weil man selber nicht in dieser Situation ist. Und deswegen sind diese kleinen Sachen toll.
Aber der Traum eines jeden Kindes.
Natürlich,
ja. Das, sowas vergisst man nicht.
Nein.
Aber jedes Mal, wenn ich einen Softeisautomat sehe, denke ich, vielleicht ist das so einer.
Aber Kurt Felix hat ja wirklich genau immer geschaut in der Realität, im Alltag, wo könnte man was machen.
Ja.
Übrigens ein ganz toller Mann. Leider viel zu früh verstorben, der sich auch ganz nett und liebevoll da mit mir auseinandergesetzt hat.
Du hast ja vorhin gesagt, dass es bis Ende des Jahres noch weitergeht mit Verstehen Sie Spaß. Darf ich Ihnen noch mal einen Tipp geben vielleicht?
Gerne.
Wiegald Boning. Ich erzähle dir mal was.
Ja.
Und zwar, mitten im Lockdown ein Interview zwischen Wiegald und mir über Internetleitung. Wir haben 2 Tage und 4 Anläufe gebraucht, weil die Leitung immer wieder zusammengebrochen ist. Ich bin verzweifelt, ich hatte so Hitzewallung. Ich dachte, um Gottes Willen, wie kriegen wir denn das hin? Und das kann doch wohl nicht wahr sein. Und der Boning, der wurde jedes Mal, bei jedem Versuch, wurde er cooler und entspannter. Weil er, weißt du warum?
Nein.
Weil er dachte, er ist bei Verstehen Sie Spaß.
Ach, nein.
Und ich bin der Lockvogel. Und will ihn versuchen, aus der Reserve zu locken. Und der wurde immer freundlicher.
Ja, Wiegald ist natürlich total entspannt. Übrigens ein ganz großartiger Kollege, mit dem Fernsehen einfach Spaß macht ohne Ende.
Nur mal so, falls euch die Ideen ausgehen.
Ach, du würdest dich anbieten als Lockvogel. Lockvogel ist übrigens ein nicht zu unterschätzender Job. Nein.
Ja, das weiß ich. Aber ich meine nur den Boning.
Wiegert ist, das ist ja. Das
wenn du den noch nicht hattest.
Ja, dann Mann, aber wenn man es vorher schon im Radio gesagt hat, ist es blöd. Ne? Dann hat es irgendeiner gehört, dann erzählt es irgendjemand dem Wiegert und dann ist er vielleicht in einer Situation, wo wir ihn auf dem kalten Fuß erwischt.
Na gut, dann machen wir es andersrum. Dann nehme ich als Lockvogel, ich sag's keinem.
Genau, so machen wir es.
Guido Kanz hat sich zum 50. Geburtstag selbst ein Geschenk gemacht, nämlich seine Biografie. 200 und wie viel Seiten?
56
Seiten. Sie heißt Bauchgefühl und Gottvertrauen, mein Leben von 1971 bis 20.15 Uhr. So, das ist ein echtes Lockdown-Produkt, muss man sagen, ne?
Ja.
Wie bist du denn jetzt eigentlich so grundsätzlich durchgekommen? Durch den Lockdown, durch die ganze Pandemie?
Ganz gut. Ich hatte am Anfang oder hätte im also ab April 2020 sehr viele Termine gehabt. Da stand auf dem Nach, verstehen Sie Spaß, Jubiläum wäre dann, habe ich dann noch kurz davor noch einen Quiz moderiert. Danach hätte ich auf einer Schiffsreise 5 Tage moderiert und danach hätte mein neues Soloprogramm hätte dann Premiere gehabt.
Dreimal hätte?
Hätte, genau, dreimal sogar, hätte, Fahrradfähre oder wie das auch immer heißt. Und jetzt heißt auch noch das neue Comedy-Programm, das volle Programm. Ich sehe was, was du nicht siehst. Keiner hat es bis jetzt gesehen, weil es nicht stattgefunden hat. Ja. Aber es wären sehr viele Termine gewesen und die haben mir schon ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Mhm. Und von daher habe ich das so ein bisschen als Wink gedeutet, dass das nicht stattfindet. Und das war für mich, für meine Energie und für das Runterkommen super. Das muss man sagen. Ich habe das sehr genossen und man konnte ja auch gar nichts machen. Klar, also haben wir zu Hause wie alle angefangen aufzuräumen. Ich hätte, glaube ich, ein halbes Jahr Bares Ferraris locker bestücken können mit allem, was wir da gefunden haben, am Speicher und im Keller. Im Garten alles gedampfstrahlt, was lange nicht gedampfstrahlt wurde. Es sind auch ein paar Sachen kaputt gegangen, aber die waren zumindest sauber. Und ja, das war toll. Allerdings so nach 6 Wochen merkte ich dann schon, so, man würde gerne mal wieder was machen. Hab dann auch im Internet natürlich ein paar Sachen gemacht, sogar Fernsehen per Zoom. Interessante Erfahrungen. Ich war nicht auf Autokinobühnen, wie einige Kollegen. Mhm. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe viel gekocht, was ich vorher auch gemacht habe, aber dann haben wir das auch per Instagram begleitet und bin viel Fahrrad gefahren, also habe viel Sport gemacht. Also es war von daher ganz angenehm.
Wenn man ein Buch schreibt, guckt man ja immer nochmal nach, stimmt das alles so und so, war das richtige Jahr? Hast du bei der Gelegenheit auch mal nachgeschaut, was dein Name eigentlich bedeutet?
Guido oder der Nachname?
Guido
ist jemand, ja, klar, der sich ja gerne...
Ich hab's nämlich gemacht und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig.
Wieso, der sich gerne im Wald aufhält oder was?
Nein, soll ich's
denn mal? Der willensstarke Beschützer? Es gibt ja mehrere Deutungen.
Das hättest du gern. Also bei Wikipedia steht,
ja. Ne,
in den USA, vor allem in der Gegend von New York, stand der Name Guido lange als Synonym für junge italo-amerikanische Männer, denen ein besonderes Macho-Gehabe nachgesagt wurde. Der Name wurde so auch zum Klischeebegriff für einen Stil, der sich durch enge Hosen...
Habe ich heute
aufgeknöpfte
getan.
Hemden, Schnurrbart und pomadisierte Frisur kennzeichnet. Das könnte schon durchgehen. Mittlerweile wird der Name eher als Stereotyp für männliche Clubbesucher gebraucht.
Aber wir können das ja gerade kurz abarbeiten. Also Schnäuzer habe ich nie getragen. Pomade ist Gel schmiere ich natürlich immer. Das trifft auf jeden Fall. Enge Hose habe ich heute an. Ja, Italiener bin ich nicht. Esse gerne Italienisch.
Aber ist doch schön. Ich finde,
absolut.
Dass ein Name so viel Potenzial hat.
Aber Clubbesuche, das ist ja schon wieder, also früher haben wir ja noch gesagt, ich war in der Disco. Clubs waren damals für Tennis oder Golf noch reserviert. Und
Das sind die mit den offenen Hemden, wo das Brusthaar rauskommt.
Ja.
Oder?
Ja, ganz schön.
Hast du das?
Nein, erstmal habe ich nicht viel Brusthaar, zweitens rasiere ich die restlichen Haare auch noch weg, finde ich ganz schlimm und offene Hände kann ich gar nicht leiden. Also okay. Ich dachte nur, Guido ist, soweit ich das weiß, jemand, der sich im Wald aufhält, normalerweise, das ist die ursprüngliche Bedeutung. Von,
Mir hat das gereicht, was ich gefunden
habe. Das klingt auf jeden Fall spektakulärer.
Ja. Wie ruft dich denn deine Frau?
Ja, also wenn sie Guido ruft, ist entweder jemand im Haus, der, also irgendein Handwerker oder sowas, also jemand Fremdes.
Der auch so heißt?
Damit klar ist, ich soll dann irgendwo hinkommen. Mhm. Und wir sind, nennen uns eher Hase, also Hase 1, Hase 2. Wobei wir
kann das man nichts falsch machen.
Daran, weil wir 2 Hasen auch im Garten haben, plus 2 Meerschweinchen. Da wohnen eben auch noch Hugo und Franzi in so einer Kaninchen-Maisonette-Bude da und wir sind also die Hasenfamilie.
Und jetzt kommen wir mal zu den Fakten.
Ja.
Ja. Fakt. Wir schauen mal ein bisschen zurück. In Köln geboren?
Nein. Stimmt nicht.
Warum nicht?
Weil ich in Porz geboren bin.
Wo ist Porz?
Und Porz am Rhein ist, früher gehörte übrigens, da wo wir jetzt hier sitzen, auch noch zu Porz. Porz war eine eigenständige Stadt, 1951 gegründet und ist im Rahmen der allgemeinen Gebietsreform 1975 eingemeindet worden von Köln. Und in meinem Pass steht Geburtsort Porz am Rhein oder Porz jetzt Köln. So viel,
ja,
Zeit muss sein.
Ja, ist richtig.
Und ich sage, ich bin Porzer, wenn mich jemand fragt, nicht Kölner. Und so wie das Kennedy damals, ich bin ein Berliner, ich sage, ich bin Porzer. Und Porzer steht für Person ohne richtiges Zuhause, evakuiert rechtsrheinisch. Nur, dass das geklärt ist.
Gut. Aber du hast die Stadt im Grunde nie grundsätzlich verlassen.
Nein, will ich auch gar nicht. Ich bin so viel unterwegs. Ich brauche ein Nest, eine Heimat. Ich brauche nicht umziehen. Nein.
Du warst Klassenclown?
100%, ja.
Und du warst Messdiener?
Auch.
In dieser Reihenfolge?
Ja, er ist Klassenclown. Also ich bin mit 5 noch in die Schule gekommen, war ein Kann-Kind. So hieß das damals, wo dann eben klar, oder die Frage war, geht er jetzt schon, weil ich ja im August Geburtstag habe oder ein Jahr später. Dann waren die im Kindergarten auch, glaube ich, auch ganz froh, dass ich da weg war. Und dann war ich Klassenclown, klar. Und dann mit 9 bin ich dann Messdiener geworden.
Weil du immer das letzte Wort hattest, damals schon. Haben Sie gesagt, also, er kann in die Schule.
In der Schule war es wohl so, dass ich auch ziemlich schnell mit den Aufgaben, die da gestellt wurden, fertig war. Und dann war mir langweilig, dann habe ich angefangen, Blödsinn zu machen. Aber das war auch die richtige Entscheidung.
Und weil du alle Otto-Witze kanntest?
Ja, das war natürlich eine Währung auf dem Schulhof, die ganz gut war. Und Otto war ja natürlich mein absoluter Hero. Otto-Platten, die ich da hatte, die kannte ich natürlich alle auswendig. Und das Problem war, meinen Eltern war es zum Teil unangenehm, weil ich dann bei meinen schwäbischen Großeltern zum Teil Otto-Platten da aufgesagt habe und natürlich überhaupt nicht genau wusste, was der erzählt. Also es gab immer diesen einen Gag von Otto, der hat immer gesagt, Trapp, Trapp, der Trapper, Tripp, Tripp, der Indianer. Ich habe das erzählt, wusste ja gar nicht, was daran so lustig ist. So als Kind, meine Eltern sagten dann, der Guido ist, glaube ich, müde, der geht dann mal ins Bett. Und dann war mein Otto-Abend beendet.
Du hast ja auch Otto in deinem Buch ein ganzes Kapitel gewidmet.
Ja.
Und das heißt, was wäre ich ohne Otto? Was wärst du ohne Otto?
Das weiß ich nicht. Aber es ist schon so, dass das so eine Initialzündung war, glaube ich, für mich. Ich habe Otto gehört, dass man sowas auf eine Platte gemacht hat, dann ihn im Fernsehen zu sehen, diese Energie, wie der da rumgesaust ist. Der war sehr musikalisch. Mhm. Ich habe ja auch Klavier gelernt und Schlagzeug gelernt. Und der konnte alles. Der hat dann Gitarre super gespielt und seine Stimme verstellt. Und das hat mich begeistert bis heute. Das Tolle ist, dass ich das Otto ganz oft in meiner Sendung schon war und er mir, und da bin ich echt stolz drauf.
Wusste er von deinem Talent?
Das weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall bei seinem letzten Künstlerkatalog, er malt ja hervorragend, hat er mir draufgeschrieben, für Guido von deinem Fan Otto. Und das ist natürlich großartig, weil ich bin natürlich sein Fan und nicht umgekehrt, aber das fand ich ganz, ganz toll.
Aber das war ja so in den 80ern, es gab quasi, wenn nicht in jeder Klasse, dann zumindest an jeder Schule, auch bei uns, gab es so einen Otto-Nachmacher.
Ja klar.
Und du warst der Beste der Schule.
Das weiß ich nicht, aber es gab einige und die beste Situation für mich war, dass Otto mich in einer Verstehen Sie Spaß-Sendung gefragt hat, wie geht denn das weiter? Also eine Sache von ihm, dass er mich gefragt hat, wie geht denn meine alte Nummer nochmal? Er wusste sie nicht mehr. Dann
Ach so.
Hab ich geholfen. Mama, ich mag mein Brechmittel nicht mehr. Und dann haben wir das so, das war ganz toll.
Wie geht das nochmal weiter?
Ich weiß auch nicht mehr, jetzt auch nicht mehr genau, wie es weitergeht.
Ich weiß aber auch noch, an den einzigen Otto-Witz, den ich mir merken konnte, war, vielleicht weißt du, wie der weitergeht. Die Ostfriesische Landesbibliothek musste leider schließen.
Jemand hat das Buch geklaut.
Genau, ja, fand ich schön.
Ja, natürlich.
Oder dieses Ohr an Großhirn.
Ach,
Ohr an
der Großhirn. Menschliche Körper.
Jemand, nee Quatsch, habe gerade das Wort Saufkopf entgegennehmen müssen. Großhirn an Ohr.
Von wem?
Gut, so viel Zeit
muss jetzt sein.
Wir fassen zusammen. Es war schon ganz früh abzusehen, wohin die Reise geht.
Wahrscheinlich für andere Leute eher als für mich, weil die Leute, die mit mir Abitur gemacht haben, ich habe da auch natürlich den letzten Schultag moderiert und war Schülersprecher und Theater. Haben gesagt, das war ja klar.
Wann hast du das erste Mal für Geld gemacht oder Geld dafür bekommen?
Früh. Ich glaube, die erste Gage von 100 Mark habe ich im Jahr 89 bekommen. Da hat mein Bruder, der 4 Jahre älter ist, der hatte studiert und hat nebenbei bei einer Softwarefirma gearbeitet und die brauchten da für ein Sommerfest irgendjemanden, der da irgendeine Tombola macht oder irgendwas moderiert oder Foto. Das habe ich alles gemacht, habe dann Auftritt gemacht, habe die Leute mit so einer Polaroid-Kamera fotografiert, alles Mögliche gemacht und habe 100 Mark bekommen. Fand ich super.
Wie konnte es passieren, dass du BWL studiert hast?
Ja, das ist, so genau weiß ich es bis heute nicht. Also ich habe Abitur gemacht, das war so Englisch, Geschichte, Mathe, Sport, 2,6, wenig gemacht, wenig Hausaufgaben, immer da gewesen, wenig Aufwand, großer Ertrag, alles cool. Mhm. Danach Bundeswehr und dann war die Frage, was möchte ich denn gerne studieren? Hätte vielleicht ganz gerne Geschichte, Politik studiert, das habe ich mich aber irgendwie nicht getraut, weil ich dachte, was machst du denn danach? Mhm. Und war auch ein bisschen ratlos. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, BWL, das kann ja nicht schaden. Das ist ja immer gut. Mein Vater hat das auch mal gemacht. Und dann habe ich gedacht, naja, machst du BWL. Also das war spätestens bei Statistik A und B war klar, ja, das kann es ja nicht gewesen sein. Für mich war klar, dass ich irgendwann einen Abschluss haben will. Also mir war klar, ich will auf die Bühne, aber ich möchte gerne irgendeine Pappe in der Hand halten, wo drauf steht, der Herr Kanz hat irgendwas abgeschlossen. Das habe ich dann danach gemacht und darf mich staatlich geprüfter kaufmännischer Medienassistent schimpfen. Oh. Ganz toll. Keiner weiß genau, was man damit macht. Also eigentlich wäre ich jemand geworden, der eine Produktion kalkuliert. Ja, also jemand, der kaufmännisch bei einer Fernseh- oder Filmproduktion sagt, was das ist.
Das wiederum ist ja nie verkehrt, nee, weil viele Künstler wissen nicht, was Brutto, was der Unterschied zwischen Brutto und Netto ist.
Da bin ich komplett anders. Ja. Liegt vielleicht an den schwäbischen Genen, die mein Vater mir auch mitgegeben hat. Aber ich habe immer gut gerechnet, habe immer viel gespart und mir war immer klar, dass man in unserem Beruf nie wissen kann, wie lange sowas anhält, Erfolg. Dass Leute einen noch sehen wollen. Hm. Und von daher bin ich da, glaube ich, sehr realistisch. Und bin auch nicht, obwohl die Diskussion hatte ich auch, naja, du bist doch Künstler. Ich sage dann immer, ja, ich bin eher Entertainment-Dienstleister. Für mich ist jemand Künstler eher bildende Kunst oder irgendjemand, der was malen kann. Mhm. Ja, vielleicht bin ich jemand, der Leute unterhalten kann. Das ist ein Unterhaltungskünstler. Aber ich finde, das ist ein Begriff, den ich nicht so gerne verwende, um auch selber geerdet zu bleiben. Ich glaube, das ist so der Grund.
Kannst du mit Geld umgehen?
Ja. Ja, ja.
Ein klares Ja.
Natürlich. Also ich bin schon großzügig, glaube ich. Also ist jetzt nicht so, aber ich wäre nie jemand, der sein Geld verzocken könnte im Spielcasino. Also ich finde, so, dass dafür hätte
ich... Hast du das noch nie gemacht?
Doch. Ich war natürlich schon im Spielcasino, aber da gibt's für mich gab es ein klares Limit. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, bis dahin und dann ist fertig. Also, dass ich jetzt da Haus und Hof verzocke, dafür...
Nein, das nicht, aber du bist diszipliniert im
Casino. Ja, ich bin schon jemand, der, ich liebe es auch mal, undiszipliniert zu sein, aber ich bin schon, das würden, glaube ich, alle Freunde leider auch manchmal sagen, der Kanz ist so ein disziplinierter Sack.
Was bedeutet denn das, wenn du undiszipliniert wirst?
Also es ist ja so, dass ich in der Karnevalszeit keinen Alkohol trinke und dann trinke ich gar keinen Alkohol, 6 Wochen. Also das ist mir auch wurscht, weil das ist Job und das funktioniert nicht beides. Mhm. Ja? So, also da habe ich auch gar kein Problem mit. Wenn ich sage, okay, dann trinkt man halt nichts oder dann ist das so. Wenn ich mir sage, ich esse kein das und das, dann esse ich das nicht. So, das kann ich super durchziehen, da bin ich auch sehr ehrgeizig und bei Geld aus dem Fenster werfen, habe ich halt immer im Hinterkopf, was hast du dafür alles gemacht, um das Geld zu verdienen? Und das widerstrebt mir.
Und was kaufst du dir, wenn du dir was Gutes tun willst?
Eis, auf jeden Fall. Mit Eis kann man sich belohnen. Das ist so eine Sache, es gibt so andere Sachen wie Chips oder sowas, da mache ich mir überhaupt nichts draus. Aber ein gutes Essen, egal ob man das selber gekocht hat oder ob man essen geht, ich finde das selber kochen auch toll, ist schon eine Belohnung.
Was kochst du, wenn du Lust hast?
Also ich würde, wenn ich mich belohnen würde, entweder einen ganz tollen Fisch machen, was ganz Tolles, irgendwas im Salzteig, ist zwar eine Sauerei, ist aber super, oder ein schönes Stück Fleisch, dann aber ein gutes Stück Fleisch. Das kann man auf den Grill legen, irgendwie toll machen und dazu einen schönen Salat, würde mir schon reichen.
Wir kommen nochmal auf das BWL-Studium zurück. Damit du zwischendurch auch noch was zu lachen hast, bist du dann zum Karneval gekommen.
Das BWL-Studium, ja, hatte angefangen. Ich habe bei der Bundeswehr ja auch schon Leute unterhalten und am Mikrofon gestanden. Das habe ich alles schon gemacht und habe da auch schon mal einen Auftritt im Karneval gemacht. Damals gab es keine Gage, aber ich erinnere mich, dass es damals eine Übung gab, eine NATO-Übung 1991 in Fritzlar. an der ehemaligen Grenze. Und dann durften wir 2 Wochen nicht aus dieser Kaserne raus, weil das eben so eine NATO-Übung war. Sehr langweilig. Und dann haben die Offiziere gesagt, da gab es so ein improvisiertes Casino. Ach Mensch, Kanz, sie hatten das mitbekommen. Du kannst eigentlich ein paar Witze erzählen mal abends und so. Und ich gesagt, ja, könnte ich natürlich machen. Aber ne, wie sieht's denn aus? Gibt's denn da irgendeine Entlohnung? Da hat er gesagt, naja, da kriegen sie halt Bier. Das ist so ein Anfang. So stand ich auf dem Tisch, das weiß ich noch, weil da gab es natürlich keine Bühne, und habe abends da vor den Offizieren Witze erzählt. Da war ja auch schon klar, dass das macht alles Spaß. Und der Karneval, mein Vater war in einem Karnevalsverein, den fand ich auch sehr spannend. Und da hatte ich dann schon mal die Möglichkeit, im Vorfeld auch mal aufzutreten, weil jemand ausgefallen war. Mhm. Und habe ich die Möglichkeit bekommen, durch einen bekannten Karnevalskünstler, der mich auf einer Hochzeit gesehen hat und mich ans Händchen genommen hat, hat gesagt, pass auf, willst du nicht im Karneval auftreten in Köln? Sag ich, ja klar, aber wie kommt man denn da hin? Sagt er, das kann ich schon machen. Und dann hatte der schon im Jahr 1990 einen Kontakt hergestellt zu einem, so einer Künstlervereinigung, wo Leute wie die Höhner und sich da zusammentreffen einmal im Monat. Und dann habe ich das gemacht 1990 im September, bin also wie bei einem Casting da vor den Kollegen aufgetreten. Die haben gesagt, ach, der ist ja ganz lustig, der junge Mann da. Da war ich ja noch 19. Und das ist aber jetzt zu spät, weil im Oktober stellt man sein neues Programm vor. Mhm. Komm dann nächstes Jahr nochmal wieder. Dann habe ich nochmal einen Auftritt gemacht und dann haben die gesagt, ja, okay, ganz gut. Und bin dann genommen worden in so einem Auswahlverfahren und durfte im Oktober 91 dann in Köln 2 Tage vor jeweils 1400 Leuten auftreten. Und da habe ich als unbekannter Nobody 2-mal die Bude da gerockt. Und die Presse war super. Und dann kamen Leute wirklich wie in einem schlechten Film hinter die Bühne und haben gesagt, wir würden sie gern buchen. Und hatte danach 85 Auftritte für diese Karnevalssession und habe dann da tolle Auftritte erlebt, auch einige Niederlagen natürlich erlebt. Und habe dann von der Pike auf dieses Geschäft gelernt und habe dann aber am Wochenende alles bewitzt, mein Gott, Geburtstage, Hochzeiten, alles. Und habe, glaube ich, so viel gelernt, dass ich mich da nichts mehr erschüttern kann.
Und das ist eine harte Schule,
ja,
wie wir alle wissen.
Ich glaube nicht, dass alle Leute wissen. Ich glaube, Karneval wird deshalb verkannt, weil die viele Hörer und Rinnen glauben, wenn ein Publikum betrunken ist, dass man schneller über so Sachen lacht. Und das ist absolut kontraproduktiv, weil wenn Leute trinken, sind sie nicht mehr so aufmerksam und man kennt das ja, man ist abgelenkt und man wird selber laut und umso schwerer, solche Leute dazu zu bekommen, zuzuhören.
Also
und
je nüchterner, desto besser.
Ja, definitiv.
Man hört immer so von 200 Auftritten pro Session.
Ich habe früher 300 gemacht sogar und wir reden hier von Anfang Januar bis Aschermittwoch. Und das Höchste, was ich mal geschafft habe, alle versteuert, an einem Wochenende waren Freitag, Samstag, Sonntag 35 Auftritte. Also freitags 10, samstags 12, sonntags 13. Fairerweise ist man dann montags auch komplett durch und hat keine Stimme mehr und kaputt.
Und dann fährst du da mit dem Fahrrad durch Köln?
Nein, ich fahre mit einem Auto.
Es gibt aber keine Parkplätze.
Nee, deswegen habe ich auch seit jetzt 27 Jahren denselben Fahrer, den Martin, mit dem ich zusammen Messdiener war. Wir sind ein kongeniales Duo. Er ist 1,95, wiegt 115 Kilo, ganz großer Mann, ich klein, so ein bisschen wie Bud Spencer und Terence Hill. Und der fährt dann den nächsten Auftrittsort, parkt das Auto, der macht die ganze Abwicklung mit Rechnung und so. Und dann geht's ins Auto und geht's zum nächsten Job.
Ja. Plant ihr jetzt schon für die nächste Session oder seid ihr noch vorsichtig?
Nee, das ist schon alles geplant. Das Interessante in Köln ist, dass wir immer 2 Jahre vorher planen. Das heißt, im August wird geplant für das Jahr 2023. Hm. Und das Jahr 2022 ist schon in Corona-Zeiten gebucht worden. Und im Moment hoffen wir alle, dass das funktionieren wird.
Du hast vorhin schon ganz kurz erwähnt, du machst Sport.
Ja.
Das war aber ein absolutes Understatement, weil du machst nicht einfach nur Sport, du läufst Marathon.
Naja, jetzt nicht mehr. Ich habe leider Arthrose in beiden Knien. 3 bis 4. Macht gar nicht, ist gar nicht. Das ist halt vom Fußball. Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt und musste.
Kriegt man da Arthrose, ja?
Ich habe Arthrose. Ungewöhnlich eigentlich. Aber das muss vom Fußball kommen. Ja, Marathon bin ich auch gelaufen. Ich bin viel gelaufen in meinem Leben sowieso. Guten Leuten hinterher auf dem Platz. Viel so gelaufen. Jetzt spiele ich noch Tennis. Fahr Fahrrad, was mir riesen Spaß macht. Natürlich auch Skifahren ist toll. Sport ist wichtig. schwimme. Also das macht schon
was
Spaß.
War denn eigentlich deine beste Zeit beim Marathon? Hast du noch im Kopf?
Ja, aber das ist leider, also ich gebe immer ein bisschen an mit meiner Halbmarathonzeit und die war mit 1,42 ganz gut.
Guido, wenn man mit 50 seine Biografie schreibt und ein halbes Jahrhundert an sich vorbeiziehen lässt, ich finde, das klingt immer so imposant, oder findest du nicht? Ein halbes Jahrhundert.
Erschreckend auch ein bisschen, ne?
Ja. Ja, dann fängt man an, auch sein Leben zu bewerten.
Ja.
Ja. Was ist dabei rausgekommen?
Ja, also super viel Glück gehabt, ne? Tolles Leben bis jetzt. Ich kann das machen, was mir Spaß macht. Da gibt's sogar Geld für, sage ich immer. Also es ist so, ich bin jetzt keiner, der auf der Bühne steht, denkt, boah, super, noch 2 Stunden und dann kriegst du deine Gage. Also es ist wirklich so, dass ich das mache, Spaß habe und hinterher denke, ah, boah, super, das wird ja auch bezahlt, ne? Das ist doch ein großes Glück. Es gibt bestimmt auch Leute, die einen Job haben, wo die jeden Morgen denken, mein Gott, muss ich da hin? Ja, ich hatte eigentlich die Halbzeit vor 25 Jahren ein Erlebnis, dass ich lange im Krankenhaus gelegen habe. Da ging es mir nicht gut.
Ja, steht auch alles in deinem Buch.
Da habe ich auch, ja. Da habe ich auch Glück gehabt. Ich habe einen tollen Sohn, eine tolle Frau. Also bis jetzt muss ich jetzt mal hier laut auf Holz klopfen und sagen, der liebe Gott hat es bis jetzt sehr gut gemeint.
Und du hast es auch schon so schön zusammengefasst. Ich bin jetzt etwas über 50, seit 30 Jahren im Scheinwerferlicht und habe 20 Jahre lang einfach so drauf losgelebt, mach zusammen 100.
Ja, ja, da ist ja was dran.
Also du siehst jetzt nicht unglücklich aus mit Ü50.
Nein.
Wann ist für dich das beste Alter?
Ach, das ist immer so eine Frage, die man gar nicht beantworten kann, weil in der Zeit, in der man ist, denkt man vielleicht immer, ach, wäre doch schön, wenn man jetzt ein bisschen älter. Ich war eigentlich immer, weil ich ja immer der Kleinste, der Jüngste und auch der Rothaarigste in der Schule war.
Ach, du bist rot und
eigentlich rot-blond, ja, ja. Okay. Habe ich mir eigentlich schon immer gewünscht, weil ich immer der Jüngste war und auch der kleine Bruder, habe ich mir schon immer gewünscht, älter zu sein. Es gibt ja Leute, die immer sagen, nee, ich will lieber jung bleiben. Ich fand immer eher erstrebenswert zu sagen, ich bin jetzt mal 30, dann wird man vielleicht auch mehr ernst genommen, ja. Ich weiß noch, wo ich angefangen habe mit 20, haben auch einige Kollegen gesagt, naja, also mit 20 hier im Kölner Karneval auf der Bühne, da nimmt dich keiner ernst, da musst du mal 40 werden. Mhm. Dann kannst du Erfolg haben, habe ich immer gesagt, naja, so lange kann ich nicht warten, habe ich keine Zeit. Also das, ja, ich sehe natürlich auch bei meinen Eltern, meine Mutter sagt immer, älter werden ist gar nicht so witzig. Also, ne, du kriegst ja irgendwelche Zipperlein, dann tut dir das weh. Aber also ich habe doch so viele lustige Sachen schon erlebt, ich habe so viel gelacht schon in meinem Leben. Das würde ich gerne die nächsten Jahre noch weiter so beibehalten.
Also das sind Lachfalten. Ne?
Ich hab die Stirn immer in Falten. Das ist so. Leute sagen, kannst du nicht anders? Ich kann nicht anders, will ich auch gar nicht.
Was siehst du heute anders als früher?
Naja gut, man hat eine andere Einstellung bekommen zum Leben. Ich glaube auch immer noch nicht, dass ich erwachsen bin. Ich taste mich da so ran. Ich glaube, dass mir geholfen hat, erwachsener zu werden, ist Verantwortung zu übernehmen mit als Familienpapa. Also ich glaube schon, dass... Gut, jetzt wenn man mit jemandem zusammen ist und dann wir haben geheiratet, ja, aber ich glaube, Eltern zu werden ist einfach, hat viel mit Verantwortung zu tun und ich glaube, dass ich da erwachsener geworden bin und mich auch viele Sachen mehr getraut habe, weil mein Sohn mit dabei war, die ich mich vielleicht vorher gar nicht getraut hätte. Ich bin auf dem Weg, immer noch auf dem Weg, erwachsen zu werden, versuche auch Sachen zu lernen, auch besser zu machen.
Was denn zum Beispiel?
Probleme anzusprechen. Mhm. Ich kann das auch nicht so gut. Mhm. Aber ich glaube, dass ich in meinem Leben auch viele Sachen geschluckt habe, nicht angesprochen habe, weil ich gedacht habe, ach komm, damit das jetzt auch gar nicht schwierig wird und damit der Guido das hier alles schön macht, das versuche ich mir abzugewöhnen. Also man muss auch sagen...
Also Nein sagen lernen.
Genau, ja. Nein sagen lernen, mir gefällt das nicht. Dann ist man, Entschuldigung, auch besser und eher bei sich. Das ist, glaube ich, gut. Und ich glaube auch, dass sich auch ein Blick auf viele Sachen, was die Bühne angeht, geändert hat. Also mit 20, klar, da war ich Student, da war ich jemand, der hat Fußball gespielt, Musik gemacht, hat studiert und hat auch gefeiert und so. Da habe ich Leute gerne zum Lachen gebracht, aber vielleicht auch wenig Kritisches gesagt auf der Bühne. Ich glaube, dass man wird im Laufe der Jahre auch politischer mit dem, was ich da mache und zeigt mehr Haltung und das ist, glaube ich, auch ganz gut.
Wo kommst du daher und wo bist du gelandet?
Naja, also ich lande immer noch. Also ich bin noch, wie gesagt, auf dem Weg. Ich glaube, dass ich früher nichts über meine kritische Haltung, ich bin ja jemand, der in die Kirche geht und auch Clubmitglied ist, sage ich immer, aber sich sehr kritisch auseinandersetzt, was gerade hier in Köln passiert. Mhm. Und das hätte ich, glaube ich, früher nicht gemacht auf der Bühne. Aber ich finde, das hat auch Platz in einem Soloprogramm oder auch egal, wo man auf der Bühne steht, dass man sich kritisch mit sowas auseinandersetzt.
Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, du spielst Klavier?
Mhm.
Was war es noch?
Du singst? Ich habe angefangen mit Flöte, ach, wie man das eben macht. Ja, wir haben
tut
früher,
mir leid.
Macht nichts. Wir haben früher Hausmusik gemacht, das heißt, also nicht Haus mit OU geschrieben, ja, sondern es war die Hausmusik. Ja. Und das war eben meistens so eben in der Adventszeit, wo wir wirklich an Adventssonntagen Vater Geige, Mutter Klavier, Bruder entweder zwei C-Flöten oder C- und F-Flöte oder meine Mutter auch mit Gitarre Musik gemacht haben. Da wurden damals noch Kassetten aufgenommen.
Was war das vorbildlich? Also
ja,
das ist
natürlich
doch der Traum einer jeden Familie, oder?
Ja, bis dann irgendwann mal vor lauter Frust oder Wut bei mir mal eine Flöte da durchs Wohnzimmer flog. Und dann gab es natürlich auch richtig Ärger, weil ich, glaube ich, Scheiße gesagt habe, weil ich mich verspielt habe. Und das war gerade kurz vor Ende dieser Sarabande, die wir für meine Omas aufgenommen haben. Dann hatte ich Scheiße gesagt, dann mussten wir nochmal neu aufnehmen. Dann flog meine Ding und dann gab es Ärger. Naja, also mit Flöte angefangen, dann Klavierunterricht, währenddessen irgendwann auch Schlagzeug entdeckt, Schlagzeugunterricht gegeben, aber auch natürlich bekommen. Und heute, wenn ich auf der Bühne bin, in meinem Soloprogramm, dann sitze ich am Flügel und spiele da was und überrasche da immer noch viele Leute, die sagen, ach, das wussten wir ja gar nicht, dass sie Klavier spielen können.
Außerdem kannst du kochen?
Ja, ich mach's.
Hast du vorhin erzählt,
ja,
dass du da
stimmt.
zur Höchstform aufgelaufen bist im Lockdown?
Mhm.
Du kannst Karneval?
Ja.
Gibt es irgendwelche Talente, von denen wir noch nichts wissen?
Boah, das
oder war es das schon?
Ja, das ist ja immer die Frage. Ich glaube, ich war immer jemand, der sehr viel interessiert war an vielen Sachen. Was kann ich denn noch, was keiner weiß? Ich weiß nicht, ja, waschen, aber das kann ja heute auch jeder, ne?
Was, du meinst die Waschmaschine bedienen?
Ja, es gibt viele Freunde von mir, die behaupten, sie könnten das nicht. Ich sage, das ist ja totaler Quatsch. Also da steht ja ein Programm drauf und dann wirfst du die Sachen rein und stellst das Ding an. Also so als Ausrede, das nicht machen zu müssen. Sonst, was kann ich denn noch, was man... Boah, das weiß ich gar nicht. Skifahren bin ich hier wirklich gar nicht schlecht. Also für jemanden, der aus Köln kommt, da habe ich immer Spaß, wenn irgendwelche Österreicher meinen, dass ich nicht Skifahren kann. Da sage ich immer, lass uns drauf ankommen. Und hinterher sagen die immer, für ein Beefke nicht schlecht.
Alles ganz gut. Kurze Fragen, kurze Antworten.
Hm?
Beziehungsstatus?
Verheiratet.
Kinder?
Eins.
Das Gute an dir ist?
Ich bin ein netter Typ.
Was ist nicht so prickelnd?
An mir?
Mhm.
Ehrgeizig und rechthaberisch.
Dein coolstes Hotelzimmererlebnis?
Das coolste war in, das ist schon ein paar Jahre her, war in Dubai und ich dachte, das wäre noch eine weitere Rezeption. Das war aber schon der Schreibtisch, der zum Hotelzimmer gehörte.
Der böseste Kommentar, den du mal über dich lesen musstest?
Ach, da gibt es ja ganz viele. Der böseste war wahrscheinlich Guido Kanz mit seinem Heizdeckenhumor.
Schon mal den Führerschein abgeben müssen?
Nein.
Bio oder konventionell?
Beides, wobei ich mehr auf Bio achte.
Hammer oder Handwerker? Das heißt, holst du jemanden oder machst du es selbst?
In der Corona-Zeit mehr gehämmert, sonst Fachpersonal.
Hund oder Katze?
Wenn, definitiv Hund.
SMS oder WhatsApp?
Ich habe kein WhatsApp, SMS.
Joggen oder Sit-Ups?
Beides.
Tattoos oder Piercing?
Ich hatte mal einen Ohrring, finde Tattoos total überbewertet.
Schnitzel oder Zucchini-Nudeln?
Da, auf jeden Fall das selbstgemachte Kalbschnitzel.
Was ist bei dir immer im Kühlschrank?
Definitiv Senf und Gurken.
Wofür?
Senf braucht man für alles, sowohl zum Essen als auch zu einer guten Salatsoße.
Und Gurken?
Gurken...
Isst du morgens, mittags?
Nee, aber Gurken sind einfach... Ohne Gurken geht kein Kühlschrank.
Wofür gibst du zu viel Geld aus?
Früher für Fußballschuhe, heute für wahrscheinlich... Für Klamotten und, wenn ich dann einkaufen gehe, für Lebensmittel.
Auf welchen Luxus würdest du nie verzichten wollen?
Urlaub.
Mit wem würdest du gerne mal eine Nacht durchmachen?
Boah, da gibt's ganz viele Leute. Ich, Helene Fischer.
In welcher Beziehung bist du ein Spießer?
Da gibt's einige Sachen. Abendgebet, auf jeden Fall.
In wen warst du mal heimlich verliebt, in den wir vielleicht sogar kennen?
Es gab mal eine Sängerin, da war ich bei der Bundeswehr und da alle Kollegen in ihrem Spind ein Poster hängen hatten, hatte ich dann irgendwie auch ein Poster, habt auch ein Poster hingegangen. Das war,
wie hieß
sie? Ich glaube, das war Sabrina oder nee, nicht Sabrina, nee, sie hieß nicht Sabrina. Nein, sie hieß nicht, das war eine dunkle.
Samantha Fox?
Nein, um Gottes Willen. Ich glaube, es war doch Sabrina. Aber wenn ich, also in wen ich auch mal heimlich verliebt war, war auf jeden Fall Alice.
Oh, die Italienerin.
Ja.
Dein fiesester Kinderstreich?
Auch wenn ich heute sowas beruflich mache, ich war keiner, der sich mit Streichen da hervorgetan hat.
Nee. Welches Poster hat früher über dein Bett gehangen?
Hansi Müller.
Deine erste große Liebe hieß?
Iris Klein.
Dein erster Kuss war wo?
Der erste Kuss war, steht auch im Buch, heimlich auf der Rückfahrt von einem Rodeltag mit Nachbarn, mit meiner damaligen Nachbarin und Klassenkameradin.
Dein erstes Auto war ein?
Ford Escort.
Die längste Zeit, in der du einer Frau treu warst?
Die längste Zeit einer Frau? Ja, ich bin so lang wie mit jetzt mit meiner Frau, war ich noch nie mit einer Frau zusammen.
Wie lange ist das?
Wir sind jetzt, also verheiratet sind wir 12 Jahre, aber zusammen sind wir 16 Jahre.
Und das schönste Kompliment, das dir je eine Frau gemacht hat?
Boah, mir eine Frau?
Mhm.
Ich glaube, Frauen kriegt man immer mit Humor. Ich glaube, wenn die gesagt haben, du bist ein witziger Typ, dann ist das, glaube ich, ein tolles Kompliment. Mit dir kann man lachen. Ja, ja.
Bist du eigentlich ein Frauentyp?
Nee, würde ich nicht, weiß ich nicht. Das ist aber auch ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, George Clooney ist ein Frauentyp.
Ja.
Ich habe schon immer gemerkt, dass man mit sagen wir, intelligentem Humor Frauen auch begeistern kann. Ja, das geht auf jeden Fall auch.
Also diese Erfahrung hast du zum Glück gemacht?
Ja.
Das freut mich.
Ja.
Ich würde jetzt gerne auch einen Wunsch erfüllen.
Mm.
Also Musikwunsch.
Mm.
Ja.
Also darf ich mir was wünschen?
Ja, bitte.
Dann würde ich gerne von Phil Collins und Philip Bailey Easy Lover hören.
Ah, dann kriegst du Easy Lover. Warum eigentlich?
Weil ich Easy Lover damals im Schlagzeugunterricht, das eine Hausaufgabe war für mich, dazu, also das rauszuhören, das Ganze.
Aha, okay.
Und ich finde das immer noch ein tolles Gitarrensolo. Und das
dann stellen wir uns das doch jetzt mal vor unserem geistigen Auge.
Ah,
Guido Kanz am Schlagzeug. Gut, Guido, wenn du in 30 Jahren die Fortsetzung deiner Biografie schreiben wirst, was soll da drinstehen, wenn es nach dir geht?
Was soll da drinstehen, wenn es nach mir geht? Also da soll auf jeden Fall drinstehen, dass ich hoffentlich bis dahin einigermaßen gesund geblieben bin und noch was gemacht habe. Also ich möchte nicht, dass mich jemand von der Bühne wegträgt oder denkt, um Gottes Willen, jetzt, das kann kein Mensch mehr hören, jetzt aber mal gut, hoffentlich sagt es ihm einer. Ja, das würde ich gerne vermeiden wollen, aber ich habe schon noch Bock zu arbeiten. Und das ist natürlich so, man selber sieht sich ja nicht so, aber ich sehe auch viele Comedy-Kollegen, die jung sind und Sachen gar nicht mehr kennen, worüber wir uns unterhalten. Aber so ein paar Jährchen auf der Bühne Spaß haben möchte ich auf jeden Fall noch.
Okay, der nächste Karneval kommt bestimmt?
Alles, Karneval kommt, die nächste Comedy-Tournee kommt. Bestimmt gibt es auch irgendwann nochmal ein Buch und Fernsehen kommt auch, also von daher.
Und wenn es gut läuft, gehst du sowieso auf Lesereise, oder?
Ja, ist ja eine Sache, die Riesenspaß macht.
Ja, dann kann man dich persönlich kennenlernen, du
ja.
Signierst die Bücher, wenn alles klappt.
Dann können auch Leute alle möglichen Fragen stellen, da gibt es immer Fragen. Haben Sie eigentlich mal Let's Dance moderiert? Und da würde ich sagen, nein, habe ich nicht, aber die Wiesn-Hits. Und auch Verstehen Sie Spaß. Und
obwohl
viele andere
er tanzen
Sachen.
Kann,
obwohl er tanzen
möchte ich
kann.
Nur betonen. Ich habe mein Leben lang nach einem Mann gesucht, der tanzen kann. Man kann nicht alles haben.
Ja,
ja oder?
Bitte.
Wo machst du Abstriche?
Weiß ich gar nicht. Eigentlich ungern bei irgendwas. Also eigentlich wäre es schon gut, wenn es perfekt wäre. Aber ich glaube, da ich selber auch nicht perfekt bin, ist es unfair. Ne? Aber
ja.
Eigentlich wäre es schon schön, wenn alles geht.
Ja.
Ne?
Aber zur Not weiß ich ja, auf wen ich jetzt zurückgreifen muss.
Immer anrufen.
Guido, vielen Dank.
Dankeschön.
Ich freue mich auf alles, was da kommt und auf den nächsten roten Teppich, weil du bist mein bester Gesprächspartner.
Also das wird natürlich...
Das wird sensationell, wenn wir uns sehen.
Ich komme noch früher.
Okay. Mach's gut und schönen Dank.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Radio SAB, Leute am Sonntag mit Sina Peschke. Zu einem interessanten Gespräch gehört natürlich immer ein guter Kaffee. Dallmayr Kaffee. Unser Herz schlägt pro domo.
Eine Koproduktion von 1A Deutsche Hits und Radio SAB.